Durch die Bibel. Eine Entdeckungsreise durch das Buch der Bücher von Dr. Vernon McGee. Ins Deutsche übertragen von Kai-Uwe Wolczak.
Herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe der Sendereihe Durch die Bibel. Beim letzten Mal sind wir im Johannesevangelium Kapitel 3 angelangt. Dort wird von einer Begebenheit berichtet, die den meisten Bibellesern bekannt ist, obwohl sie in keinem der anderen Evangelien vorkommt. Es geht um den nächtlichen Besuch des Pharisäers Nikodemus und um die Aussage Jesu, dass ein Mensch von Neuem geboren werden müsse, um das Reich Gottes sehen zu können. Das Problem, Nikodemus ist eigentlich bereit, auf das einzugehen, was Jesus ihm sagt, aber es gelingt ihm nicht auf Anhieb, weil er, wie Jesus es ihm erklärt hat, noch nicht von Neuem geboren ist. Bleibt Nikodemus gefangen in diesem Stadium des Nicht-Erkennen-Könnens? Und wenn ja, wie kann denn ein Mensch überhaupt den Vorgang der geistlichen Wiedergeburt erleben, wenn er geistlich gesehen dafür blind ist? Es war aber ein Mensch unter den Pharisäern mit Namen Nikodemus. So berichtet das Johannesevangelium am Anfang von Kapitel 3. Dieser Nikodemus war einer von den Oberen der Juden. Der kam zu Jesus bei Nacht und sprach zu ihm: »Meister, wir wissen, du bist ein Lehrer von Gott gekommen, denn niemand kann die Zeichen tun, die du tust, es sei denn Gott mit ihm.« In der letzten Sendung äußerte ich den Verdacht, dass in dieser freundlichen Anrede des Nikodemus eine entscheidende Einschränkung enthalten ist. Zwar bezeichnet er Jesus als Meister, hebräisch Rabbi, und lobt ihn als einen Lehrer von Gott gekommen. Aber damit hat es sich dann eben. Als Sohn Gottes und als Messias Israels will Nikodemus ihn offensichtlich nicht anerkennen. Das heißt, Nikodemus fehlt die Erkenntnis, dass Jesus mehr ist als nur ein mit göttlicher Vollmacht ausgerüsteter Mensch. Ohne dass Nikodemus diesen Punkt ausdrücklich anspricht, bekommt er von Jesus gesagt, worin das zentrale Problem besteht. Weiter ab Vers 3. Jesus antwortete und sprach zu ihm: »Wahrlich, wahrlich, ich sage dir, es sei denn, dass jemand von Neuem geboren werde, so kann er das Reich Gottes nicht sehen.« Nikodemus spricht zu ihm: »Wie kann ein Mensch geboren werden, wenn er alt ist? Kann er denn wieder in seiner Mutter Leib gehen und geboren werden?« Bis zu diesem Punkt sind wir bereits in der letzten Sendung gekommen. Und die Frage war, warum Jesus die Notwendigkeit einer geistlichen Wiedergeburt betont, obwohl Nikodemus dazu überhaupt keine Frage stellt. Meine Vermutung ist, dass Jesus damit auf die Vorbehalte eingeht, die Nikodemus ihm gegenüber offensichtlich hat. Noch einmal kurz gefasst: Nikodemus ist bereit, Jesus als Rabbi und begnadeten Lehrer anzuerkennen. Mehr aber nicht. Daraufhin sagt Jesus zu ihm sinngemäß: »Ob ich der Sohn Gottes und der Messias bin, das kannst du, mein lieber Nikodemus, gar nicht beurteilen, denn du hast keine Möglichkeit zu erkennen, was im Reich Gottes vor sich geht. Du bist blind dafür, denn du bist noch nicht von Neuem geboren.« Das Tragische: Mit diesem wohlmeinenden Hinweis kann Nikodemus zunächst nichts anfangen. Weil er noch nicht im geistlichen Sinne wiedergeboren ist, fehlt ihm selbst dafür schlichtweg das Verständnis. Deshalb fragt er ganz naiv nach, ob denn ein Mensch wieder in den Körper seiner Mutter zurückgehen müsse, um anschließend von Neuem geboren werden zu können. Nikodemus scheint hier regelrecht in einem Teufelskreis zu stecken, aus dem es kein Entrinnen gibt. In Vers 5 wiederholt Jesus noch einmal seine Aussage aus Vers 3, erweitert sie dann aber durch einen zusätzlichen Hinweis. Vers 5 lautet: »Jesus antwortete: Wahrlich, wahrlich, ich sage dir, es sei denn, dass jemand geboren werde aus Wasser und Geist, so kann er nicht in das Reich Gottes kommen.« Was bedeutet es nun aber, aus Wasser und Geist geboren zu werden? Ist der Ausdruck »aus Wasser geboren werden« etwa ein Hinweis auf die Taufe mit Wasser? Ich persönlich glaube, dass uns dieser Gedanke nicht weiterführt. Die Taufe erinnert eher an ein Reinigungsritual. oder, wie Martin Luther es ausdrückte, an das Ersäufen des alten Adam. Mit einer Wiedergeburt jedoch hat die Taufe nichts zu tun. Doch erinnern Sie sich noch an das Wunder, das Jesus bei der Hochzeit zu Kana vollbrachte? Am Anfang von Kapitel 2 des Johannesevangeliums wurde darüber berichtet. Aus schäbigen Wasserkrügen konnte man auf einmal köstlichen Wein schöpfen. Und diese Krüge habe ich mit Menschen verglichen, die mit Wasser im übertragenen Sinn, nämlich mit dem Wort Gottes, gefüllt werden. Ja, ich habe den Eindruck, dass in Kapitel 3, Vers 5 das Wasser ebenfalls ein Bild sein könnte für Gottes Wort, das den geistlichen Durst der Menschen stillt. Hören wir noch einmal auf die Antwort Jesu an Nikodemus und ersetzen dann das Wort Wasser mit dem Begriff Wort Gottes. Jesus antwortete: Wahrlich, wahrlich, ich sage dir, es sei denn, dass jemand geboren werde aus Wasser und Geist oder eben aus dem Wort und dem Geist Gottes, so kann er nicht in das Reich Gottes kommen. An anderen Stellen in der Bibel wird das Wort Gottes übrigens auch mit Wasser verglichen oder gleichgesetzt. So wird Jesus in Johannes 15 mit den Worten zitiert: Ihr seid schon rein um des Wortes willen, das ich zu euch geredet habe. Das heißt doch, das Wort Gottes entfaltet im geistlichen Bereich eine reinigende Wirkung, ähnlich wie Wasser im physikalischen Bereich. Wie lautet also zusammengefasst der Ratschlag, den Jesus an Nikodemus weitergibt? Ich sag's mit meinen Worten: Lies das Wort Gottes und lass den Heiligen Geist in dir wirken. Dann wirst du von Neuem geboren und kannst in das Reich Gottes kommen. Mit dem Wort Gottes war Nikodemus als Pharisäer höchstwahrscheinlich sehr gut vertraut. Aber der Heilige Geist muss von außen hinzukommen und das Wort Gottes im Herzen des betreffenden Menschen lebendig machen. Ich lese weiter ab Vers 6. Jesus sprach zu Nikodemus: Was vom Fleisch geboren ist, das ist Fleisch, und was vom Geist geboren ist, das ist Geist. Wundere dich nicht, dass ich dir gesagt habe, ihr müsst von Neuem geboren werden. Der Wind bläst, wo er will, und du hörst sein Sausen wohl, aber du weißt nicht, woher er kommt und wohin er fährt. So ist es bei jedem, der aus dem Geist geboren ist. In der letzten und auch in dieser Sendung habe ich mich bemüht, das zu erklären, was Nikodemus zunächst überhaupt nicht in den Kopf wollte, nämlich wie eine geistliche Wiedergeburt vonstatten geht. Ich habe versucht, mit der Hilfe von anderen Bibelversen und Vergleichen das Unbegreifliche begreifbar zu machen. Aber ich bin mir ziemlich sicher, dass mir das nur ansatzweise gelungen ist. Aber der eben gelesene Bibelvers über den Wind, der bläst, wo er will, dieser Bibelvers lässt mich zur Ruhe kommen. Denn er vergleicht das Wirken des Heiligen Geistes mit dem Blasen des Windes. So wie ich manchmal von einer plötzlichen Windböe oder von absoluter Windstille an einem sonst windigen Tag überrascht werde, so entzieht sich auch der Heilige Geist meinen Erwartungen. Er kann bereits kräftig am Wirken sein, während ich noch am Schreibtisch sitze und die Predigt für den nächsten Sonntag schreibe. Umgekehrt kann ich mir auf der Kanzel den Mund fusselig reden, der Heilige Geist lässt sich dadurch nicht herbeizwingen. Und noch eine Ähnlichkeit besteht zwischen dem Wirken des Heiligen Geistes und dem Wehen des Windes. Manchmal erkennen wir nur die Wirkung, die beide hervorrufen. Wenn ich beispielsweise in meinem Arbeitszimmer sitze und beobachte, wie draußen die Bäume regelrecht durchgeschüttelt werden, dann schließe ich daraus, dass ein heftiger Wind weht. So ähnlich stelle ich mir das auch vor, wenn ein Mensch eine geistliche Wiedergeburt erlebt. Ich sehe weder das Wirken des Heiligen Geistes, noch kann ich erklären, wie diese Wiedergeburt vonstatten geht. Aber wenn ich dann erlebe, wie dieser Mensch befreit von Sünde und voller Gottvertrauen sein Leben anpackt, dann weiß ich, hier war tatsächlich der Heilige Geist am Wirken. Lassen Sie sich also nicht nervös machen von Leuten, die angeblich ganz genau wissen, wie eine geistliche Wiedergeburt funktioniert und welche Voraussetzungen erfüllt sein müssen. Jesus hält dem entgegen: Der Wind bläst, wo er will, und du hörst sein Sausen wohl, aber du weißt nicht, woher er kommt und wohin er fährt. So ist es bei jedem, der aus dem Geist geboren ist. Wie ich vorhin schon sagte, dieser Vers lässt mich innerlich zur Ruhe kommen. Sie hoffentlich auch. Aber Nikodemus, der Pharisäer, ist mit dieser Erklärung noch nicht zufrieden. Weiter ab Vers 9. Nikodemus antwortete und sprach zu ihm: Wie kann dies geschehen? Jesus antwortete und sprach zu ihm: Bist du Israels Lehrer und weißt das nicht? Ich glaube, ich täusche mich nicht, wenn ich hier leisen Spott oder zumindest Ironie heraushöre. Der studierte Theologe Nikodemus fühlt sich überfordert von dem, was der Zimmermannssohn aus Galiläa ihm erklärt. Andererseits seien wir froh, dass Jesus weiterhin geduldig auf Nikodemus eingeht. Denn wer weiß, vielleicht sind wir die Nächsten, die seine Geduld auf die Probe stellen. Weiter ab Vers 11. Jesus sprach zu Nikodemus: Wahrlich, wahrlich, ich sage dir, wir reden, was wir wissen, und bezeugen, was wir gesehen haben. Ihr aber nehmt unser Zeugnis nicht an. Glaubt ihr nicht, wenn ich euch von irdischen Dingen sage? Wie werdet ihr glauben, wenn ich euch von himmlischen Dingen sage? Es fällt auf, dass Jesus hier plötzlich zum Wir und Ihr wechselt. Wir reden, was wir wissen, und bezeugen, was wir gesehen haben. Ihr aber nehmt unser Zeugnis nicht an. Offenbar stellt sich Jesus in eine Reihe mit den Propheten der Vergangenheit, die auch schon eine geistliche Erneuerung der Menschen gefordert und Gottes Wirken bezeugt haben. Ihnen gegenüber standen oft diejenigen, die das Volk führen und anleiten sollten, sich aber als blinde Blindenführer erwiesen. In Vers 12 erwähnt Jesus irdische Dinge, die die religiösen Führer nicht wahrhaben wollten. Umso mehr würden ihnen auch die himmlischen Dinge vorenthalten bleiben. Mit den irdischen Dingen sind in diesem Fall geistliche Vorgänge gemeint, die sich hier auf der Erde abspielen. Wie etwa die geistliche Wiedergeburt eines Menschen. Schon solche Dinge wollten viele nicht im Glauben akzeptieren. So wirft Jesus Nikodemus und damit auch den anderen religiösen Führern vor. Die Folge davon ist, dass andere, schwierigere Glaubensinhalte ihnen deshalb vorenthalten bleiben werden. Und nun folgt in unserem Bibeltext sozusagen das kleine Einmaleins des Glaubens. Kleines Einmaleins deshalb, weil hier einige Grundlagen des christlichen Glaubens genannt werden, die wirklich jeder wissen sollte. Andererseits enthalten natürlich gerade diese Grundlagen viele große Glaubenswahrheiten, so dass man auch von einem großen Einmaleins sprechen könnte. Wie es auch sei, das Gespräch zwischen Jesus und Nikodemus scheint mit Vers 12 beendet zu sein. Ob Nikodemus wieder vollkommen in sein bisheriges Leben eingetaucht ist oder ob er sich später zu den Nachfolgern Jesu gehalten hat, das lässt sich nicht mit Sicherheit sagen. Aber immerhin, nachdem Jesus gestorben ist und in ein Grab gelegt wird, taucht Nikodemus auf und bringt eine wohlriechende Substanz für die Balsamierung des Leichnams mit. Ich würde sagen, das ist ein sehr positives Signal. Ich lese nun aus Kapitel 3, die Verse 13 bis 18. Da heißt es: Niemand ist gen Himmel aufgefahren außer dem, der vom Himmel herabgekommen ist, nämlich der Menschensohn. Und wie Mose in der Wüste die Schlange erhöht hat, so muss der Menschensohn erhöht werden, damit alle, die an ihn glauben, das ewige Leben haben. Denn also hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, damit alle, die an ihn glauben, nicht verloren werden, sondern das ewige Leben haben. Denn Gott hat seinen Sohn nicht in die Welt gesandt, dass er die Welt richte, sondern dass die Welt durch ihn gerettet werde. Wer an ihn glaubt, der wird nicht gerichtet. Wer aber nicht glaubt, der ist schon gerichtet, denn er glaubt nicht an den Namen des eingeborenen Sohnes Gottes. Soweit die Verse 13 bis 18. Der mittlere Teil von Vers 18 scheint mir besonders wichtig zu sein, auch in unserer heutigen Zeit. Da heißt es, wer nicht an ihn glaubt, an den Sohn Gottes, der ist schon gerichtet. Viele Menschen meinen ja, dass sie ihre Entscheidung darüber, ob sie Christen werden wollen, beliebig hinauszögern können. Sie scheinen geradezu Angst davor zu haben, sich an ihn zu binden, weil sie befürchten, dadurch viel Schönes in ihrem Leben zu verpassen. Ich muss Ihnen sagen, allein die Vorstellung, man könnte etwas Gutes verpassen, wenn man Jesus nachfolgt, diese Vorstellung halte ich für abenteuerlich. Doch geradewegs gefährlich ist die weit verbreitete Auffassung, man befinde sich in einer Art neutralem Niemandsland, solange man sich nicht für oder gegen Jesus entscheidet. Wer nicht an den Sohn Gottes glaubt, der ist schon gerichtet, heißt es dagegen im gerade vorgelesenen Bibeltext. Das heißt, solange jemand einfach nur abwartet, kann Jesus diesem Menschen nicht seine Sünde vergeben. Und damit steht dieser Mensch nicht auf Gottes Seite. Zur Veranschaulichung können Sie an einen Mann denken, der im Gefängnis sitzt und gefragt wird, ob er die Begnadigung annehmen möchte, die man ihm einige Tage zuvor angeboten hat. Über die Frage, ob er schuldig ist, wird zu diesem Zeitpunkt nicht mehr diskutiert, denn die Gerichtsverhandlung hat längst ergeben, dass dieser Mensch eine schwere Schuld auf sich geladen hat. Jetzt geht es nur noch darum, ob er trotz seiner Schuld vorzeitig aus dem Gefängnis entlassen wird. Falls Sie noch nicht lange in der Bibel lesen, könnte es übrigens sein, dass Sie sich irritiert fühlen von Aussagen wie »Jemand ist schon gerichtet«. Denn eigentlich wird dieses Gericht doch erst in der Zukunft stattfinden. Nun, sowohl im Neuen wie auch im Alten Testament werden Ankündigungen, die mit absoluter Sicherheit eintreffen werden, oft in einer grammatischen Vergangenheitsform wiedergegeben. Das ist zugegebenermaßen eine Eigenheit, an die man sich erst gewöhnen muss. Doch im Grunde ist klar, was damit ausgesagt wird. Nehmen wir als Beispiel Vers 18. Wer nicht an den Sohn Gottes glaubt, der ist schon gerichtet. Im heutigen Sprachgebrauch würde man vielleicht sagen, wer nicht an den Sohn Gottes glaubt, der verhält sich so, dass er im Gericht Gottes unweigerlich ein hartes Urteil empfangen wird. Selbst manche Prophezeiungen, die weit in die Zukunft reichen, können in der Bibel mitunter so formuliert sein, als ob sie bereits in Erfüllung gegangen wären. Zurück zu unserem Bibeltext. Die Verse 19 bis 21 gehören auch noch zum kleinen Einmaleins des Glaubens, also zu den Grundlagen, die im Anschluss an das Gespräch mit Nikodemus aufgeführt werden. Da heißt es, das ist aber das Gericht, dass das Licht in die Welt gekommen ist, und die Menschen liebten die Finsternis mehr als das Licht, denn ihre Werke waren böse. Wer Böses tut, der hasst das Licht und kommt nicht zu dem Licht, damit seine Werke nicht aufgedeckt werden. Wer aber die Wahrheit tut, der kommt zu dem Licht, damit offenbar wird, dass seine Werke in Gott getan sind. Soweit die Verse 19 bis 21. Und damit erreichen wir innerhalb von Kapitel 3 einen neuen Abschnitt, der sich noch einmal mit Johannes dem Täufer und seiner Botschaft befasst. Interessant ist die Tatsache, dass sich Johannes in erster Linie als ein Wegbereiter Jesu versteht, dass aber eine Zeit lang beide als Verkündiger unterwegs sind. Hören Sie zunächst die Verse 22 bis 26. Danach kam Jesus mit seinen Jüngern in das Land Judäa und blieb dort eine Weile mit ihnen und taufte. Johannes aber taufte auch noch in Änon, nahe bei Salim, denn es war da viel Wasser, und sie kamen und ließen sich taufen. Denn Johannes war noch nicht ins Gefängnis geworfen. Da erhob sich ein Streit zwischen den Jüngern des Johannes und einem Juden über die Reinigung. Und sie kamen zu Johannes und sprachen zu ihm, »Meister, der bei dir war jenseits des Jordans, von dem du Zeugnis gegeben hast, siehe, der tauft, und jeder Mann kommt zu ihm.« Das hört sich doch sehr danach an, als ob einige der Jünger, die Johannes nachfolgen, Jesus und dessen Jünger als Konkurrenten ansehen. Wie ärgerlich, dass Johannes auch noch Werbung für diesen Jesus gemacht hat. Nun laufen die meisten Menschen zu ihm, und Johannes und seine Männer haben das Nachsehen. Doch Johannes, ganz bescheiden, rückt die Vorstellungen seiner Jünger wieder zurecht. Weiter ab Vers 27. Johannes antwortete und sprach: Ein Mensch kann nichts nehmen, wenn es ihm nicht vom Himmel gegeben ist. Ihr selbst seid meine Zeugen, dass ich gesagt habe, ich bin nicht der Christus, sondern vor ihm hergesandt. Wer die Braut hat, der ist der Bräutigam. Der Freund des Bräutigams aber, der dabei steht und ihm zuhört, freut sich sehr über die Stimme des Bräutigams. Diese meine Freude ist nun erfüllt. Er muss wachsen, ich aber muss abnehmen. Was für eine treue Seele, dieser Johannes. Er nimmt es nicht nur hin, dass Jesus ihm, rein äußerlich betrachtet, den Rang abläuft, sondern er freut sich mit Jesus, wie sich der Freund eines Bräutigams mit dem zukünftigen Ehemann auf die Hochzeit freut. Und wer ist die Braut? Die christliche Gemeinde, die nach und nach Gestalt annimmt. Johannes ist glücklich, dass er seinen Auftrag als Wegbereiter Jesu anscheinend ganz in seinem Sinne vollenden konnte. Nicht mehr lange, dann wird er seinen Dienst beenden. Bereits in Vers 24 wurde angedeutet, dass Johannes nach seinem Dienst als Wegbereiter Jesu nicht etwa in den wohlverdienten Ruhestand gehen kann, sondern dass er ins Gefängnis geworfen wird. Schuld daran ist seine Aufrichtigkeit, beziehungsweise Herodes Antipas, der galiläische Landesfürst, der so viel Aufrichtigkeit nicht schätzt. Johannes tadelt ihn dafür, dass er seine eigene Frau abserviert und Herodias, die Frau seines Halbbruders Philippus, geheiratet hat. Sowohl Herodes wie auch seine neue Frau und frühere Schwägerin Herodias sind richtig sauer auf Johannes und lassen ihn deshalb ins Gefängnis stecken und später sogar töten. Vor allem das Matthäus- und das Markus-Evangelium berichten über diese Hintergründe. Jetzt aber wieder zurück zum Johannesevangelium. Hier lese ich in Kapitel 3 weiter ab Vers 31. Johannes der Täufer sagt: Der von oben herkommt, ist über allen. Wer von der Erde ist, der ist von der Erde und redet von der Erde. Der vom Himmel kommt, der ist über allen und bezeugt, was er gesehen und gehört hat. Und sein Zeugnis nimmt niemand an. Wer es aber annimmt, der besiegelt, dass Gott wahrhaftig ist. Denn der, den Gott gesandt hat, redet Gottes Worte, denn Gott gibt den Geist ohne Maß. Der Vater hat den Sohn lieb und hat ihm alles in seine Hand gegeben. Wer an den Sohn glaubt, der hat das ewige Leben. Wer aber dem Sohn nicht gehorsam ist, der wird das Leben nicht sehen, sondern der Zorn Gottes bleibt über ihm. Soweit die Verse 31 bis 36. Mit dem allerletzten Vers werden wir noch einmal daran erinnert, dass wir als sündige Menschen bereits grundsätzlich auf der Verliererseite stehen, wenn wir uns nicht dazu entschließen, unsere Sünden an Jesus abzugeben. Es geht nicht darum, sich von neutralem Niemandsland aus für oder gegen Jesus zu entscheiden, sondern, Vers 36, wer dem Sohn, also Jesus Christus, nicht gehorsam ist, der wird das Leben nicht sehen, sondern der Zorn Gottes bleibt über ihm. Aber es gilt eben auch die erste Hälfte von Vers 36. Wer an den Sohn glaubt, der hat das ewige Leben. Wie immer lade ich Sie an dieser Stelle dazu ein, auch die nächste Folge aus der Reihe »Durch die Bibel« einzuschalten. Da geht es dann um eine Frau, die Jesus in Samarien an einem Brunnen trifft. Was als ein nettes Gespräch beginnt, bekommt nach und nach immer mehr Tiefe und erreicht dann unverhofft einen Tiefpunkt. Die Frau gesteht nämlich ein, dass sie ein moralisch fragwürdiges Leben geführt hat. Also, auf Wiederhören bis zum nächsten Mal und Gottes Segen mit Ihnen.